Treffen die Borg. Die aktivieren ihre Schutzschilde und ergeben sie sich. Widerstand ist zwecklos.
Das Internet. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in der Gegenwart. Dies sind die Folgen über die Filme des Star Trek-Universums, die uns seit Jahrzehnten begleiten. Philipp und David entdecken fremde Welten, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die beiden dringen dabei in Galaxien vor, über die schon viel zu viele Menschen gesprochen haben.
Läuft. Genau, wir hatten über Master-Text gesprochen, ne? Sollen wir nach Star Trek eine Tim Burton-Reihe machen?
Ja, können wir gerne machen.
Ja, also ich meine, eigentlich ist das ja total sinnvoll, sich einfach an so Reihen oder an so Filmografien abzuarbeiten.
Ja.
Wo wir beide drauf Bock haben.
Ich sag, machen wir Christopher Lee, alle 350 Filme.
Ja, okay. Tanz der Vampire habe ich hier.
Wow.
Aber ein. Herr der Ringe habe ich hier.
Zwei. Vier dann insgesamt.
Wieso vier? Achso, weil ein Hobbit auch noch auftaucht oder was?
Nein, drei Herr der Ringe Filme.
Ja, aber er taucht im ersten schon auf?
Ja.
Nee, im dritten nicht. Da müssen wir in den Extended.
Ja, in der Extended taucht er nämlich auf.
Hat Christopher Lee einfach eigentlich mal bei Star Trek mitgespielt?
Nee. Nee.
Versager. Ich habe tatsächlich letztens ein Video, ich habe meinen Algorithmus ein bisschen erzogen, mir so Film-Interview-Schnipsel reinzuziehen. Und dann habe ich einen alten Interview-Schnipsel mit Christopher Lee gesehen, wo er erzählt, dass er als junger Mann in einer Kneipe auf J.R. Tolkien getroffen ist.
Ja, das ist der einzige von der ganzen Cast-Crew von der Herr der Ringe, der jemals persönlich
mit Christopher, mit J.R. Tolkien gesoffen hat.
Sind wir schon online? Also laufen wir schon?
Wir laufen schon
oder?
Seit einer Minute 37.
Okay, wild, weil es ist ja immer schade bei so Podcasts, dass leider das Thema immer im Titel steht, aber man hätte die Leute jetzt gut raten lassen können. Worüber sprechen wir heute?
Nachdem sie die ersten 7 Folgen gehört haben von unserem Start.
Ja, aber jetzt so einfach so, weißt du, manchmal ist es ja so, dein Podcast-Programm macht dir einfach random irgendeine Folge an. Und dann,
echt?
Ja, es kommt drauf an, Spotify zum Beispiel schlägt dir, also wenn du dann alles durch hast, dann geht dir auf einmal in irgendwelche Folgen von.
Heißt das, wir sollen so ein Disclaimer machen, das ist Teil 7. Wenn ihr alles wissen wollt, fangt am besten bei Teil 1 an.
Ja, dann wären wir wieder wirklich so in den 80ern, wie in den 80ern Filme gemacht wurden. Ja,
dann gehen wir zurück ins Funkhaus.
Ja, wurden dann alle vorherigen Teile nochmal nacherzählt.
Ja.
Damit man dann im Bilde ist, okay. Und dann wird nochmal im Film exposiziert und dann gesagt, genau das passiert jetzt, weil das ist ja vor 3 Folgen, ist das da und da, ist da schon mal, der kam schon mal und hat den da erschossen.
Das ist aber auch wichtig, weil damals ja die Film und Serien anders konsumiert wurde als heute, ne?
Ja, klar.
Also, es macht's nicht besser.
Zum Beispiel konsumiert.
Als Pfeife. Das gute Zeug.
Womit wir wieder bei der Herr der Ringe wären.
Ja, aber wir wollten ja eigentlich über Star Trek reden.
Wo hat Saruman eigentlich das ganze Langgrundblatt hergehabt?
Hat er das nicht aus dem Auenland geklaut?
Ja, gezockt, ne? Muss ja.
Ja, das ist ein Tabakdieb ist das.
Ja, hier.
Hat bestimmt auch Steuern hinterzogen.
Huso.
Steuerbetrüger ist das bestimmt auch.
Ja, 100. Hast du schon mal jemals...
Was haben
eine Steuererklärung von Saruman gesehen?
Nee, habe ich nicht. Was haben Saruman und El Capone gemeinsam?
Sie werden von Steuern...
Finanzamt Isengard.
Ja, das stimmt. Aber
die Bearbeitung ihrer Steuererklärung dauert 100 Jahre.
Hat Isengard ein eigenes Finanzamt?
Bestimmt.
Ja, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Gibt es ein Postsystem? Also ich weiß, im Auenland gibt es ein Postsystem.
Ohne Scheiß. Dafür,
aber was ist, wenn du einen Brief jetzt nicht... von Beutelsend nach Kriegloch schickst, sondern von Beutelsend nach
Mordor.
Minas Morgul.
Minas Morgul.
Wird der zugestellt?
Nee, an Empfänger zurück.
Einschreiben?
Unzustellbar. Kommt zurück.
Ja. Unzustellbar ist auch etwas.
Man stellt nicht einfach in Mordor Post zu.
Ja, weil dann kommt man da nicht mehr dran, wenn die zugestellt ist.
Ja, aber ich meine, dafür, dass sich Tolkien eigentlich um jeden Scheiß Gedanken gemacht hat, eigene Sprachen erfand. Was ist eigentlich mit dem Finanzsystem der Herr-der-Ringe-Welt in Mittelerde?
Ja.
Was ist, ich will ein Buch, ich will jetzt ein 500-Seiten-Buch, dass das gefunden wird von J.R.R. Tolkien, wo er erklärt, wie das Finanz- und Buchhaltungssystem in Mittelerde funktioniert.
Ich glaube, das gibt's.
Ich fürchte auch. Das wird noch nicht veröffentlicht, weil denen das ein bisschen peinlich ist.
Ja, ich glaube, das gibt's tatsächlich. Irgendwas gibt's da so, ja.
Stimmt, ja. Ich halte ihn ja für bekloppt genug, dass er das gemacht hat.
Ja.
Ja, also ich habe hier ein Buch geschrieben über das Finanzwesen in im Auenland. Oh, können wir das veröffentlichen?
Nein, Herr Tolkien, das ist keine gute Idee. Wann kommt endlich dieses Buch, wo sich Trolle und Orks bekämpfen?
Ne, aber ich habe hier erst dieses Finanzsystem hier. Also das brauchen wir unbedingt.
Ja.
Meinst du, George Lucas hat das gefunden und gelesen und hat sich dafür für die Prequel-Episoden?
Nee, der hat gesagt, nee, das ist unverfilmbar, weil die Dialoge sind zu gut.
Mein Gott, wenn man wirklich mit schlechten Filmen Multimilliardär werden kann. Ne? Jetzt habe ich was gesagt.
Ja, also da ist jetzt wirklich was Falsches gewesen.
Nein,
schlechte Filme ist ja.
Nein, das stimmt nicht.
Das ist ja wirklich.
Ja, aber sagen wir
mal. So scheiße ist das Imperium schlägt zurück,
aber
auch
es,
nicht.
Es ist schon auffällig, dass George Lucas kein guter Regisseur ist und vor allem nicht gut Schauspieler führen kann. Ich glaube, darauf kann man sich einigen.
Ja, er ist mehr ein Weltenbauer.
Ja, genau. Also es ist nicht so, dass die besten Star Wars-Filme sind nicht von ihm gedreht worden als Regisseur.
Er ist halt nicht
Two Takes Frakes.
Ja, so wurde nämlich Jonathan Frakes genannt während der Dreharbeiten des Films First Contact.
Aber dann ist er nur halb so gut wie One Take.
Weiß nicht, ob du den kennst?
Nein, ich will das jetzt nochmal sagen, dann ist er nur halb so gut wie One Take Tarantino.
Ja.
Aber die Zeiten sind auch vorbei. Das war gerade bei Reservoir Dogs und Pulp Fiction.
Oder One Take Josh Mayes.
So, Star Trek, der erste Kontakt. Wir sind im Jahr 1996 und sind jetzt beim ersten Star Trek-Film, der tatsächlich ausschließlich mit der Crew aus The Next Generation bestückt wurde.
Das allererste Star Trek-Produkt, in dem der Begriff Star Trek fällt.
Genau. Seid ihr auf so einer Art Star Trek? Ich hätte es ja lustiger finden, wenn das Star Trip gesagt hätte.
Ja, Star Wars. Das hätte ich richtig
Habt ihr etwa keine Star Wars da, wo ihr herkommt?
Ja, genau. Habt ihr nicht Star Wars gesehen eigentlich? Das wäre geil gewesen.
Aber ich glaube, das wäre so ein Meta-Gag, den würden sie heute machen.
Ja, den hätte Marvel gemacht.
Marvel hätte den gemacht, genau. Ja. Und dann wäre er nicht cool gewesen.
Ja, dann wäre es jetzt uncool. Aber ey, komm, ohne Scheiß, wenn du hier Geordi das da oder Riker gesagt hätte, in der Situation, mega.
Ja, da ging das noch. So 96 ging so Meta-Gags noch rein, da wirkt das noch frisch.
Ich muss mal schiffen.
Habe ich in irgendeiner unserer vorherigen Folgen erzählt, dass ich den im Kino gesehen habe?
Keine Ahnung.
Erzähle ich einfach nochmal.
Das ist aber auch so eine geile Geschichte, die musst du nochmal erzählen.
Eigentlich ist sie nicht so geil. Also ich und mein damals bester Freund Boris waren, Trekkies wäre übertrieben, aber wir waren durchaus Fan des Franchises. Wir haben Next Gen geguckt und haben Voyager geguckt und haben die alten Filme alle geguckt. Also wir haben die Originalserie nicht geguckt.
Sie hat erstmal 17 Jahre gebraucht, um bis dahin zu kommen an diesem Punkt.
Ja, so viel war es. Wir haben das ja im Fernsehen geguckt, dann ist das ja immer so, weißt du, dann reicht das, du hast 5 Folgen gesehen, bist du Fan. So, und dann kam halt dieser neue Film aus und ich bilde mir ein, also ich bin bis heute nicht sicher, aber ich glaube, ich habe Treffen der Generation damals auch im Kino gesehen und ich weiß, dass wir total heiß auf der erste Kontakt waren, weil Next-Gen-Fans, ne, dann gab es Fernseh-Specials, ich erinnere mich noch daran, dass ich ein Interview gesehen habe mit Patrick Stewart, wo er gesagt hat, das wird ein richtig geiler Action-Star Trek-Film weil er auch richtig Muskeln aufgebaut dafür, weil er sehr stolz drauf. Und dann haben Boris und ich unsere Eltern, also in dem Fall ich meinen Vater und er seine Mutter, überzeugt.
Geil wäre gewesen, wenn du seine Mutter und er dein. Nee, ist egal.
Ja, okay. Wir haben die überzeugt, wir wollen das in dem möglichst großen Kino sehen. Und am Niederrhein gewohnt.
Wir haben eine riesige Halle gebucht mit einer Mini-Leinwand.
Genau, und dann haben wir gesagt, wo ist denn hier
einfach nur in einem großen Raum.
Dann haben wir 1996 versucht rauszukriegen, wo die größte Leinwand ist in unserer Nähe. Und wir sind dann schnell auf den Cinedome in Köln gekommen.
Ist nicht Essen größer?
Wir sind auf den Cinedome in Köln gekommen, weil das war vor dem Internet. Das kann gut sein, dass Essen damals größer war. Aber wir sind auf den Cinedome in Köln gekommen. Und dann haben wir unsere Eltern bequatscht, lass doch da hinfahren. So, meine Eltern und, also meine Eltern und Boris Mutter haben gedacht, Ja, da ist ja parallel eine Star Trek-Ausstellung in Köln. Die wollen zu der Ausstellung. Und ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern war. Mein Vater war immer sehr dafür, für Bildung und für Dinge wie, wir gehen in den Zoo und dann werden die Schilder da gelesen. Und deswegen war natürlich bei einer Ausstellung Feuer und Flamme, ja, machen wir. Wenn der Junge sich dafür interessiert, sehr gut. So, und wir fahren dahin, steigen in Köln aus und ich sag so, wir müssen jetzt ins Kino. Und die gucken mich an, die Erwachsenen, also mich und Boris, beide 13 Jahre alt, gucken uns an so, wie ins Kino. Ich dachte, wir gehen in die Ausstellung. Nee, wir wollten ins Kino. Wir sind jetzt eine Stunde 15 nach Köln gefahren, damit ihr jetzt 2 Stunden ins Kino geht. Und dann fahren wir zurück. Und wir so, ja. Dann sind wir tatsächlich ins Kino gegangen. Mein Vater und Boris Mutter haben sich, glaube ich, irgendwie einen Kaffee reingezogen und haben sich, glaube ich, abgefuckt über uns. Und wir haben diesen Film auf der großen Leinwand gesehen und es war ein Fest. Denn, so viel kann ich sagen, Star Trek, der erste Kontakt, ist mit einer der besten Star Trek-Filme.
Du hättest ja wenigstens sagen können, dass du alle Schilder gelesen hast.
Habe ich auch.
Ja.
Habe ich doch nachher gesagt, da steht N7. Keine Ahnung, was das bedeutet auf dem Display. Nein, das ist tatsächlich, aber
also David, ja, ganz kurz. Ja. Ich muss jetzt kurz diese Geschichte ja ranken. Ne?
Ja.
So, und eine Bewertung abgeben.
Auf einer Skala von wow bis
Es ist so eine 2 von 5 jetzt gewesen.
Ja.
Das Ende war ganz gut, aber die Geschichte von deinem ersten Mal hier Star Trek, der Film, hat mir besser gefallen.
Ja.
Ne?
Bin halt ein alter Mann, was soll ich sagen?
Ja. War jetzt so, meanderte so ein bisschen dahin, war ein bisschen konträr zu dem Film, den wir gerade gesehen haben.
Das stimmt. Da war kein bisschen Fett dran, der ging richtig schön rein. Worum geht's in der erste Kontakt? Es ist wieder ein Zeitreisefilm.
Um Schweden.
Um Schweden, genau. Um Björn Borgs.
Ja.
Der wurde geklont.
Ganz kurz, wie ist die, warte, haben wir jetzt eigentlich geklärt, wie die Crew der Enterprise jetzt zeitmäßig wieder zurück in die Gegenwart gekommen ist?
Nee, das wird nicht am Ende des Films.
Gar nicht, ne?
Nee. Geht einfach mal, haben sie Pi mal Daumen gut getroffen. Plus, minus eine Woche.
Haben hier den Kirk-Trick gemacht und sind einmal um die Sonne geflogen.
Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen inkonsistent, ne?
Ja.
Zeitreisen.
Jetzt, wo ich mir mal so gerade durch den Kopf gehen lasse, ist es wirklich, also
aber Philipp, wir sind doch im Detail. Lass doch erstmal grob die Story zusammenfassen.
Nee.
Doch, das mache ich jetzt.
Nee.
Doch, das möchte ich
das
jetzt.
Das beschäftigt
aber
mich jetzt.
Ja, dann beschäftigt, lass dich das doch leise, durchdenk das doch jetzt leise und ich fasse ganz kurz die Handlung zusammen.
Okay.
Also, worum geht's? Die Borg greifen die Föderation.
Noch ein bisschen.
Die Borg greifen die Föderation an. Die Borg sind diese Maschinen, organische Wesen, Hybriden. Und ganze Föderationsflotte greift sie an und gewinnt am Ende auch mit der Hilfe der Enterprise. Ich bin aber noch nicht fertig. Und dann pupt der große Borgwürfel einen kleinen Kack-Borg-Köttel aus und der fliegt in die Vergangenheit. Und wir sehen noch in der Gegenwart, dass auf einmal die Erde von Borgs assimiliert wurde. Alle sind Borg, während die Enterprise noch in einem Zeitabgas von dem Borg-Ding steckt. So. Und dann sagen sie, komm, wir fliegen hinterher in die Vergangenheit und dann sind wir im Jahr, als der Warp-Antrieb und der erste Kontakt stattgefunden hat. Und jetzt muss die Enterprise-Crew auf der einen Seite sicherstellen, dass dieser erste Warpflug stattfindet. Gleich, Philipp, ich sehe dich, hab noch etwas Geduld. Und den Angriff der Borg abwehren. So, Philipp, bitte.
42.
Das ist korrekt.
Okay.
Jetzt bin ich raus. Jetzt habe ich die Story zusammengefasst. Das war's. Wir haben gesagt, der ist gut. Müssen wir noch ins Detail gehen?
Nö, das war's eigentlich.
Ja.
Okay. Reden wir jetzt wieder über Herr der Ringe, oder?
Können wir machen. es gibt ja, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn wir uns zusammensetzen. Ich dachte ja immer, ich bin jemand, der zum Beispiel bei Herr der Ringe oder auch bei anderen Dingen schon ein großes Nerdwissen angesammelt hat. Und du bist einfach noch eine ganze Stufe krasser als ich.
Inwiefern jetzt?
Was Wissen angeht.
Letztens habe ich geguckt, die Hauptstadt von Palau ist Ngerulmud.
Das finde ich jetzt weniger beeindruckend, aber diese ganzen
Die Hauptstadt von Burkina Faso ist Ouagadougou, auch sehr schön.
Ja, cool. Toll. Erdkunde 1, Philipp.
Okay. Mongolei, Ulaanbaatar.
Ja, Mongolei übrigens das nach wie vor, glaube ich, am dünnsten besiedelte Land der Erde.
Am dümmsten?
Am dünnsten.
Ach so.
Dünn.
Weißt du, am dümmsten ist Frankreich, ne?
Ja, aber jetzt mal ernst, weißt du, wie beleidigend das ist für jemanden, der beim Radio arbeitet, ihn dann nicht zu verstehen? Das ist so die der maximale Diss für Leute, die beim Radio arbeiten.
Habe ich das extra noch mit so misshört.
Hast du dumm? Hast du gerade dumm gesagt?
Wie so misshört Lyrics. So.
Ja, genau.
Ja, aber
gut, dass ich nicht mehr on air bin.
Okay, gehen wir in der erste Kontakt rein. Ja,
genau.
Was mich jetzt beeindruckt hat an dem Film, ist einfach, wie du auch sagtest, der ist sehr straight, der hat innerhalb der ersten Minuten schon viel mehr Handlungen und Fortschritt erzielt als die alle Filme vorher. Doch.
Alle?
Ja, alle. Der geht sehr schnell rein und führt gar nicht die Figuren so schnell ein. Braucht er auch nicht, hat er die Serie schon gemacht, da haben sie es endlich verstanden. Es
sind auch, uns auch Sachen als gegeben.
Ist schon so typisch 90er Exposition zwischendurch. Da merkte man, das machen sie jetzt auch ganz schnell, diese Exposition.
Ja, kurz erklären, was jetzt passiert, auch damit der dumme Idiot in der letzten Reihe, der gerade an sich selbst rumspielt, das mitkriegt.
Dann bringen sie ganz schnell noch Worf wieder in die Crew rein, der ja eigentlich schon abgewandert ist zu Deep Space Nine. Und ja, Picard ist ja in diesem Film eigentlich ein anderer Picard als der, den wir kennen. Das fällt schon recht früh auf. Der ist sehr martialisch, der ist sehr sehr serious.
Ja. Ja, immer noch traumatisiert. Ne? Das ist ja quasi, wir lernen ja mit dieser Albtraumsequenz kennen, wo er noch Locutus von Borg ist, dann der klassische Trick, er wacht auf, ist aber eigentlich auch in diesem Albtraum gefangen, dann bricht noch mal quasi so ein Borg-Implantat aus seiner Wange raus und dann wacht er wirklich schweißgebadet auf. Ja. Also wir merken, er ist immer noch traumatisiert von der Zeit als Borg und hört sie auch immer noch.
Ja, das ist sehr, sehr schön. Man muss allerdings noch dazu sagen, mit den Figuren weiß der Film auch wieder nicht so viel anzufangen, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass zum Beispiel Diana Troi einfach eine sehr uninteressante Figur ist.
Ja, die ist halt eigentlich nur Love Interest für Riker immer gewesen, oder?
Ja, ich glaube, das ist so eine Figur gewesen, die hat einfach nicht gezündet, aber sind sie auch nie losgeworden.
Ja.
Aber okay.
Aber ich finde,
sie stört nicht in dem Film. Ja.
Wie heißt nochmal diese Sicherheitschefin, die sie dann rausgeschrieben haben in der zweiten Staffel oder so?
Tasha Yar. Das war ja schon in der ersten
Staffel. Oder in der ersten, die fand ich viel spannender.
Wird von einem Teermonster erledigt.
Stimmt, ich erinnere mich so düster.
Mhm. Ja. Aber sie kommt später wieder in so einer Folge, wo sich die Dimensionen überschneiden. Und in einer anderen Dimension ist sie dann wieder dabei und dann darf sie kurze Zeit wieder dabei sein. Alle freuen sich. Obwohl ich die sehr mochte.
Ja, ich fand die auch spannender als Diana Troi tatsächlich.
Ja.
Tja, schade. Diana Troi, aber ich meine, das ist halt einfach das Grundproblem, dass sie nichts wissen, mit ihr anzufangen. Außer ab und zu mal diese mehr oder weniger stark ausgeprägte Empathie, Telepathie.
Man hat auch nachher gesehen, als Schiffscounselor ist Guinan eigentlich die viel bessere Figur.
Ja.
Die übrigens für diesen Film aus der Zeitung erfahren hat, dass sie nicht dabei ist.
Whoopi Goldberg?
Ja.
Na, ja, haben sie keinen Platz gehabt. Ich meine, da sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch was heute nicht gemacht worden wäre. Die wäre da noch irgendwie reingeschrieben. Wenn der Film wäre 20 Minuten länger gewesen, weil sie noch irgendwie ein paar andere Twists and Turns und irgendwelche Referenzen an die Serie, andere Filme reingebracht hätten.
Ja, ja. Wir müssen Whoopi Goldberg noch irgendwie.
Genau, wir müssen noch Whoopi Goldberg und wir müssen irgendwie noch gucken, dass zumindest einer von der alten Crew zumindest mal irgendwie in einem Video auftaucht oder so. Oder dann wird noch ein Kind geboren und das heißt dann zufälligerweise James T. Kirk oder so, oder heißt Kirk mit Nachnamen oder so, weil es irgendwie der Vorfahr von James T. Kirk ist, irgendwie sowas. Das hätten die heutzutage reingebracht. Der Film wäre 20 Minuten länger gewesen, 25 Minuten, wir hätten hier gesessen, so, boah, wäre da mal eine halbe Stunde kürzer gewesen.
Ja.
Und das hat er alles Gott sei Dank nicht.
Genau, es gab in diesem Film wirklich keine Szene, die sich ein bisschen zu lang angefühlt hat. Man muss nur dazu sagen, der wirkt trotzdem, den Eindruck hatte ich jetzt, teilweise sehr gehetzt. Dadurch, dass er so straight ist. Man geht von einem Handlungspunkt zum nächsten über. Alles passiert irgendwie sehr schnell hintereinander.
Ja. Aber so Sachen parallel.
So Sachen wie dann zum Beispiel diese Rückkehr in die Jetztzeit, die wird dann einfach komplett weggelassen.
Ja.
Scheißt man dann drauf.
Braucht man ja auch nicht.
Ja, weil es geht jetzt erstmal wirklich nur um das, was jetzt im Film passiert, dass der Zuschauer ein bisschen Spaß hat, coole Szenen sieht.
Mhm.
Ein Schwachpunkt, den du auch ja gesehen hast, ist so ein bisschen die Kamera gewesen. Der hatte sehr starke Shots.
Ja.
Auch zum Beispiel im Maschinenraum wurde dann sehr viel von unten gefilmt, wenn Geordi da.
Viel mit Set, also was das, viel das mit Set war, viel, genau. Viel mit Miniaturen im Weltraum, mit Miniaturraumschiffen. Aber leider, er hat so eine Krankheit, aber das ist halt so ein, der neigt manchmal zu dieser typischen 90er-Optik. Also A, ist er, wirkt er an einigen Shots sehr serienhaft, von der Wertigkeit vom Bild her, fand ich. Was jetzt kein großer Vorwurf ist, weil dadurch ist er halt auch sehr nah an der Serie, finde ich. Ich finde, die haben da eigentlich einen ganz guten Kompromiss gefunden. Aber er hat diese POV-Fischaugen-Optik-Shots. Wenn er den POV von den Borg zeigen will oder auch wenn er mal, es gibt so eine ganz wilde Szene, die sind ja nachher auf der Deflektorschüssel und müssen verhindern, dass die Borg da ein Gerät installieren. Und dann gibt es so eine Szene, wo Picard über die so drüber springt. Und dann gibt es so einen ganz wilden POV-Shot, der so sehr desorientiert ist, den ich auch ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe da an der Stelle, was der da soll. Der wirkt so ein bisschen, also ich würde fast so weit gehen wie ein Schnittfehler, aber das sind halt so Kleinigkeiten. Also overall hat der leidet ein bisschen an der Zeit, glaube ich, in der er rausgekommen ist, 96. Aber ansonsten ist er trotzdem, finde ich, und das auch sehr klug, dass sie es so gemacht haben, nochmal einen Schritt weiter im Vergleich zu 7. Was die Optik angeht, es wirkt alles ein bisschen kohärenter und es ist vor allem ein Riesenschritt auch optisch und vom Set-Design und so zu den Star Trek-Filmen mit der klassischen Crew. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit dieses Ding auch als eigenständiges Ding funktioniert.
Was wir auch sehen in diesem Teil ist jetzt endlich mal eine Raumschlacht, die unter mehr als 3 Schiffen stattfindet.
Ja, großartig am Anfang und direkt am Anfang auch.
Ja.
Mehr oder weniger.
Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es trotzdem immer noch ein bisschen wenig glaubhaft, warum sie Picard und die Enterprise E an der neutralen Zone patrouillieren lassen wollen, statt ihn in die Schlacht zu schicken, wenn er doch Insiderwissen über die Borg hat.
Aber vielleicht ist genau das Problem. Sie trauen ihm vielleicht nicht.
Ja, das haben sie ja versucht, so ein bisschen zu erzählen. Mhm. Aber eigentlich die Begründung finde ich irgendwie nicht schlüssig, aber ist okay.
Ja, ich finde sie auch schwach, aber ja. Also ich fand
halt so ein bisschen,
das auch so ein bisschen unnötig. Also ich hätte, das wäre zum Beispiel ein Punkt gewesen, wo sie dann noch ein bisschen straight hätten sein können, indem sie einfach den Notruf kriegen und sagen, wir beeilen uns, wir sind aber weit weg in der neutralen Zone, wir brauchen ein bisschen und dann kommen sie hin und dann sieht es schon schlecht aus, weil die Enterprise E ist ja, glaube ich, auch im Kontext des Zeitpunkts des Films das modernste Raumschiff der Flotte, ne? Wird das nicht sogar gesagt im Film?
Ja.
Das modernste, also auch das, und vor allem, das ist im Gegensatz zu D, glaube ich, ja auch wirklich eins auf Kampfeinsätze ausgerüstetes Schiff. Die D war ja mehr oder weniger ein reines Forschungsschiff mit Selbstverteidigungsmechanismus.
Genau,
Intrepid-Klasse. Das durchaus ein in Anführungszeichen Kriegsschiff ist.
Genau, und das
weil war die Bedrohungslage sich auch zum Zeitpunkt verändert hat. Als
genau, die Enterprise E ist ja die sogenannte Sovereign-Klasse, die ist nochmal deutlich größer als die Enterprise D gewesen. Mhm. Und sehr viel mehr auch auf den Kampf ausgelegt. Und das erste Schiff, das Quantentorpedos verschießt.
Ja, warum sind Quantentorpedos besser als normale Photonentorpedos?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ja. Das frage ich dich als
das ganze Podcast. Wenn wir jetzt mal ganz, also das Prinzip der Photonentorpedos ist jetzt auch nicht so ganz schlüssig. Es wurde halt in den 60er Jahren mal irgendwo erfunden und man dachte, der Begriff klingt geil.
Mhm.
Letztlich ist es ja eine Referenz auf diese U-Boot-Torpedos. Das ist ja wirklich eine Kapsel, die durch die Luft geschossen wird, die mit Sprengladung gefüllt ist.
Mhm.
Warum also Photonen? Und warum leuchten die, wenn die abschießen? Das ist ja nur ein Effekt für den Zuschauer.
Ja.
Und das Prinzip der Quantentorpedos wird einfach gar nicht erklärt. Die Enterprise E hat sie einfach.
Aber es hört sich cooler an und wir wissen, dass Quanten besser als Photonen sind.
Ja.
Okay.
Haben wir da zumindest das Gefühl.
Ja, aber das ist ja ganz oft im Science-Fiction-Bereich oder auch im allgemeinen Sprachbereich. Es ist ja nach wie vor so, dass ich das sehr interessant finde, dass Quantensprung ja für einen sehr großen Sprung.
Aber es ist ja eigentlich
und es ist im Quantenbereich, Einheit. Es ist ein ganz, ganz kleiner Sprung. Also ja, es ist ja im Quantenbereich. Es ist ja es ganz,
ist der kleinste, möglichste Sprung, ja, den ein Elementarteilchen vollziehen kann.
Genau. Deswegen ist das, finde ich, ganz amüsant. Aber es klingt halt cool. Ein Quantensprung klingt halt krass cool.
Ja.
Ne? Und das Gleiche gilt für Photonen, Quanten, schieß mich tot. Es hört sich wissenschaftlich an, weil man es im Kontext der Wissenschaft irgendwann mal gehört hat. Ob das im Kontext dieses Science-Fiction-Szenarios Sinn macht, who fucking cares?
Ja, genau. Der eigentliche Star des Films, da müssen wir aber auch sagen, das ist eigentlich Zefram Cochrane.
Ich finde ja tatsächlich, es ist ein Triumvirat. Ich finde die Borg-Königin ganz fantastisch.
Ja, ja, du hast recht. Ich auch finde, tolle Bösewichte.
Ja, ich finde Zefram Cochrane ganz toll, James Cromwell als Zefram Cochrane, als dieser besoffene Typ, der einfach ein Raumschiff gebaut hat, damit er mit Kohle verdient und zufälligerweise zu dem Einstein seiner Generation wird. Und dann hast du noch, finde ich, mit Patrick Stewart, der auch richtig abliefert.
Ja. Ich möchte jetzt Brent Spiner auch nicht vergessen. Also ja. Die Figur von Data, mit der wird auch viel gemacht in diesem Film.
Ja, ja, aber, findest du?
Ja, doch.
Diese Idee, ihm da, dieses Leckerli der Vermenschlichung, also was passiert in dem Film?
Ja, aber man merkt ja nachher, dass er hat ja, es war ja von ihm schon geplant, dass das
genau.
Ganze am Ende auffliegt.
Genau. Also er hat von Anfang an ein falsches Spiel gespielt.
Merkst du aber erst in dieser tollen Szene, wo die Quantentorpedos letztlich, ne, an dem Schiff vorbeifliegen.
An dem
Schiff
von Zefram Cochrane.
An der Phoenix.
Ja.
Und ab dem Moment kippt das ja wieder.
Ja, und er zerschlägt die, was auch wieder sehr schönes Storytelling ganz am Anfang wird, als Plan, um die Borg auszuschalten. Es gibt diese Fässer mit, wie heißt das Zeug da drin, was organisches Material verflüssigt. Was übrigens nicht passiert bei der Borg Queen, sondern es löst sich in so Flöckchen ab, es verflüssigt sich nicht.
Ja.
Falscher Effekt. Egal. Und dann wird das quasi den ganzen Film, das ist relativ am Anfang, so in der ersten halben Stunde wird das erklärt. Und dann ist das eine anderthalb Stunden später, ist das Payoff, wie Data die Borg-Königin aufhält.
Ja.
Es ist der düsterste, vielleicht der düsterste Star Trek-Film mit vielen Horrorelementen, die Borg an sich.
Findest du?
Find ich,
tatsächlich
ja.
Hatte ich heute den Eindruck, als wir den gesehen haben.
Er ist heller, als ich ihn in Erinnerung habe.
Dass sich das unentdeckte Land irgendwie düsterer anfühlte.
Nee.
Weil der suspensiger ist. Als
der ist suspensiger, aber das unentdeckte Land ist im Grundtenor hoffnungsvoller, finde ich. Weil
endet hoffnungsvoll, ja.
Aber ich finde auch im Kontext, da ja sehr schnell klar ist, dass das ja eine Analogie auf den Ostblock ist und die westliche Welt. Und zu dem Zeitpunkt, wo er gedreht wurde, war ja schon klar, dass das sich ins Gute auflösen wird. Meine ich, oder?
Ja.
War schon Glasnost und so. Und ich finde tatsächlich, Star Trek, der erste Kontakt, bedient sich ja sehr krass klassischen Horror-Tropes, ne? Also erinnert dran, dieser dunkle Korridor und dann kommen die roten Laserpointer, was heute ein bisschen albern aussieht.
Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist Alien in Space, aber das wäre
ja, aber es gibt Alien-Shots, es gibt klassische Alien-Shots, ne?
Aber Alien in Space.
Ja, ist Alien in Space, ja, genau. Ja. Aber es gibt diese ganz am Anfang, als wir erfahren, dass die Borg offensichtlich die Enterprise infiltriert haben, wo die durch die Röhre da klettert, der eine.
Jeffreys Röhre.
Und dann siehst du diese Schattenspielereien. Das ist halt klassisch Horror. Ganz klassisch. Die Nummer, tatsächlich auch dieser Shot, wo, wenn die infiziert werden, es gibt einen Shot, wie einer der Crewmitglieder mit diesem Borg-Nanobots sind das, glaube ich, infiziert wird. Das ist quasi, er kriegt zwei Stachel in den Hals. Es ist also quasi offensichtlich eine Referenz an Vampire, wenn du so willst, ne? Also offensichtlich etwas, was Vampire pflanzen sich ja in einigen Lores auch sofort, du wirst gebissen und wirst automatisch auch zum Vampir, da gibt es ja auch verschiedene mit, du musst erst das Blut des Vampirs trinken, du musst deine Seele verkaufen, was auch immer, gibt es ja verschiedene Varianten, aber das ist so die klassische Variante. Also er hat teilweise Shots aus Alien zumindest referenziert, wenn du mich fragst, ne? Also wenn dieser Shot, wenn Data und die Borg-Königin sich so im Profil gegenüberstehen, ganz nah, ist das, finde ich, eine sehr klassische optische Referenz an Aliens.
Ja, nur, dass sie ihn nicht frisst oder an.
Genau, da kommt kein kleiner Mund raus.
Nicht ansabbert, sondern abknutscht.
Genau, ja. Aber auch das ist ja eigentlich eine Alien-Referenz, weil Alien ja auch durchaus gerade der erste ja eine sexuelle Komponente hat. Denn der Xenomorph hat ja durchaus durch das Design von H.R. Giger eine sexuelle Komponente. Also durchaus, das ist durchaus eine ganz clevere Referenz, die sie da machen, wie ich finde.
Ja.
Vielleicht interpretieren wir auch zu viel da rein.
Ja, aber auch da.
Vielleicht hat der Kamerad einfach gesagt, sieht geil aus, machen wir so.
Aber auch da müssen wir nochmal das Make-up und das Kostüm, vor allem auch der Borg.
Großartig.
Loben.
Großartig.
Die wird ja eingeführt, indem sie nur der Oberkörper so an so Seilen heruntergelassen wird und dann so in
den Shot
Körper
allein
fährt. Ja. Das alles in einem Shot, also ohne dass irgendwie
weggeblendet. Es gibt einen Schnitt und dann geht das
aber
in diese
Bewegung. Ja, aber sie kommt runter und dann ist kein Schnitt mehr, wie sie dann dort reinfährt, wie dann diese Klammern zugreifen, diese Haut so lang ziehen.
Und dann läuft sie los.
Ja.
Ja. Haben sie clever gemacht. Das ist ja offensichtlich. Genau, ist ein super Composite-Shot. Ich nehme an, die haben irgendwie das Gesicht rausgekeyt. Weil das muss man darauf achten. In beiden Einstellungen ist das Gesicht im Bereich der Kamera immer in der gleichen Stelle und alles andere bewegt sich quasi.
Ja.
Also nämlich haben sie die irgendwie ausgekeyt und dann haben die quasi in das Bild rein in so einen Composite-Shot da reingepackt. Großartig, richtig cool. Auch diese Details, dass dann diese Klammer, die dann diese Haut halten, die Haut auch so straffen, ne, nur nach unten ziehen.
Und man sieht auch keinen Ansatzpunkt im Rest der Maske, dafür, dass sie auch noch eine sehr expressive Mimik hat.
Ja, genau. Die haben das Gesicht ja quasi freigelassen, die haben dir die Augenbrauen genommen, was ja auch mal dazu beiträgt, dass Leute etwas alienmäßig aussehen.
Ja, so wie Brad Dourif in Herr der Ringe.
Zum Beispiel, genau.
Einfach zum Set kam, ohne sich mit den anderen abgesprochen zu haben, die Augenbrauen.
Ja, und die Idee ist ja auch großartig, ihr schon im Design klar, das Design macht ja schon klar, wie sie aussieht, ohne dass du es weißt. Es ist schon visuell so, dass du weißt, das ist offensichtlich eine weiterentwickelte Form der Borg, weil die sieht weniger so zusammengebastelt aus. Die Borg sehen ja so ein bisschen zusammengebastelt aus, mit so etwas zu langen Armen, ne? Weil klar, der Schauspieler muss auf seine normale Hand noch diese Extension drauf haben, deswegen sieht das immer so ein bisschen clinky aus. Die bewegt sich geschmeidiger, ne? Die sieht einheitlicher aus. Also Borgs haben ja ganz oft so eine Gesichtshälfte dann so mit so einem falschen Auge und so Implantaten drüber. Sie sieht quasi wie aus einem Guss aus.
Phantom der Borg.
Ja, aber sie sieht halt quasi wie aus einem Guss aus, ne? Und dann macht ihr wie sie aussieht, macht ihr schon klar, das ist auch was Besonderes.
Visuell, wie sie aussieht.
Ja, genau. Wie sie aussieht, macht ihr ja schon klar, das ist was Besonderes, diese Person. Und dann stellt sie sich ja auch so vor, wir hören ja erst ihre Stimme und dann kommt ja erst dieser Shot und dann erklärt sie ja, dass sie Borg ist.
Genau, sie benutzt das Wort Ich.
Genau, was für ein Borg ausgesprochen ungewöhnlich ist.
Ja.
Sind die Borg die beste Erfindung von Next Generation? Oder ist es der Replikator?
Nee, manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass die Borg genau das sind, was Star Trek letztlich gerettet hat oder noch einige weitere tolle Jahre beschert hat.
Ja.
Man merkte irgendwie, die Borg sind immer so der Rettungsanker gewesen, um dann nochmal irgendwie, man merkt bei Voyager, ab Staffel 4, wenn die Borg dann dazukommen, dann nochmal Spezies 8472 noch eingeführt wird als nochmal krasserer Gegner und, ne, aber ab da wird dann auch Voyager nimmt eine ganz andere Fahrt auf.
Genau, dann dieser Krieg mit der Spezies aus der Subdimension und so.
Ein Funfact noch.
Ja.
Ich glaube, das erste Mal, dass die Defiant in Deep Space Nine auftritt, das müsste die Folge Die Suche gewesen sein.
Mhm.
Das ist ein Zweiteiler. Die Defiant wurde damals eingeführt als Waffe für den Krieg gegen die Borg.
Ach, guck mal, wusste ich gar nicht. Ich bin bei Deep Space Nine, bin ich echt so ein bisschen blank.
Ja, und jetzt kommt der Fun Fact. Die Borg kommen in Deep Space Nine. Es gibt keinen einzigen Konflikt zwischen der Defiant und den Borg in Deep Space Nine. Das ist tatsächlich der einzige Einsatz, wo die Defiant gegen die Borg kämpft. Und sie wird direkt ausgeschaltet, damit Worf auf die Enterprise kommen kann. Hat sich also richtig gelohnt.
Also man kann schon fast sagen, wenn man so in die Star Trek
Und ist das erste und einzige Kriegsschiff, das die Sternflotte je konstruiert hat.
Ach krass, alles andere waren mindestens halbe Forschungsschiffe.
Ja.
Guck mal. Was ich gerade sagen wollte, also wir können ja schon so ein bisschen analysieren, die Borg, gut, die wurden schon in Next Generation eingeführt, aber das ist ja schon so ein definierender Moment für die Borg mit der Einführung der Königin, mit dem Großmachen der Bedrohungslage. Das ist ja ähnlich wie damals, als die Klingonen in den alten Folgen, in den alten Filmen zu dem Hauptgegner wurden. Ne? Das diese Ikonenschaft und dann dieser Einfluss auf die weitere Star Trek-Lore. Ne? Ich meine, Stephen Cochran taucht nochmal auf. Ich erinnerte mich nämlich, als ich das geguckt habe, dass ich in irgendeiner Folge mal einen sehr, sehr alten Mann gesehen habe, in so einer Aufnahme. Und der stellt tatsächlich in Star Trek Enterprise die erste Enterprise in Dienst noch, als sehr, sehr alter Mann. Und du hast nochmal nachgeguckt, der hat auch mehrere Voice-Auftritte in Animations-Star Trek-Sachen und so. Also das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Lore gehabt.
Gibt nur einen leichten Fehler, weil im Raumschiff Enterprise tritt Zefram Cochrane auch schon auf, allerdings als jüngerer Mann, der damals schon überzeugter Wissenschaftler ist.
Mhm.
Also da ist ein bisschen entspricht nicht dem Zefram Cochrane, der in Raumschiff Enterprise schon mal vorgestellt
hat. Ja gut, man weiß ja nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Vom jungen Mann bis zum Zefram Cochrane, den man erst...
Ja, aber er ist als junger Mann, der ja so voll ethisch und hat den Raumflug schon durchgeführt.
Ja. Ach so.
Ja, und da ist er dann auf einmal alt und Trunkenbold und sagt, dass es nur gemacht hat für Geld.
Ja. Was cool ist.
Ja.
Ja, und überhaupt diese ganze Figur ist ja total spannend, weil das Bild, was die Menschen aus der Zukunft haben, das hat ja viel so mit Heldenverehrung zu tun ihm gegenüber und so. Und er flieht ja auch einmal vor dieser Verantwortung. Also er macht das sehr menschlich. Ne? Ich finde, die haben sehr gut durchgespielt, was ist der Cochrane für ein Mensch in diesem Moment. Aber er hat trotzdem das Potenzial, der zu werden, an den sich die Leute aus der Zukunft erinnern in ihrer Geschichte. Mhm. Ne? Es gibt ja diesen wunderbaren Moment, wo Riker zu ihm sagt, es hat mal ein weiser Mann gesagt, was war nochmal der Spruch? Kannst du dich erinnern? Wo dann Zefram Cochrane sagt, das ist ein saudämlicher Spruch.
Ja, ich weiß.
Wer hat das denn gesagt? Ja, Sie, in 10 Jahren.
Genau, versuchen Sie nicht, ein großartiger Mann zu sein, versuchen Sie einfach, ein Mann zu sein.
Genau.
So was war das, ja.
Hört sich sehr nach toxischer Männlichkeit heutzutage an. Aber,
ich glaube, es ist so ein bisschen, weil das amerikanische Wort für Man ja auch für Mankind benutzt
wird. Genau, es ist vielleicht eine andere. Es hat vielleicht sogar noch im Amerikanischen mehr Bedeutung. Aber was ich sagen wollte ist, das finde ich so clever gemacht, ne? dass die auf der einen Seite diese Figur zeigen, an einem Punkt zeigen und dann ihn auf Erwartungshaltungen treffen lassen, die er nicht erfüllen will. Aber wir merken in der Zeit dieser Geschichte, und der hat ja nicht viele Szenen, muss man dazu sagen. James Cromwell hat gar nicht so viele Szenen und schafft es in diesen Szenen trotzdem diese Entwicklung schon anzudeuten zu diesem Mann, den die Leute aus der Zukunft kennen. Und das finde ich ganz toll.
Mhm.
Also James Cromwell als Zefram Cochrane ist auf jeden Fall, gebt ihr völlig recht, ein Highlight. Die Borgkönigin ist ein Highlight.
Wie genervt er halt immer ist, wenn die Leute da irgendwie ihn angucken. Man sieht auch so in den anderen Szenen, wie immer Leute an ihm vorbeischauen, so Statisten, die dann so vorbeilaufen und ihn dann angucken, so fixieren. Ne?
Ich möchte übrigens an dieser Stelle noch mal ganz explizit den Übersetzer loben, der die deutschen Dialoge geschrieben hat. Ich finde, er hat eine ganz fantastische Lösung gefunden für I have to take a leak. Ne, heißt, ich muss mal pinkeln gehen. So, sagt Zefram Cochrane. Und das kennt offensichtlich Geordi nicht, weil er fragt im Englischen, vermutlich, das ist die Vermutung, aber wir sehen es an seiner Lippe, where's the leak? I can't see a leak. Ne, also ein Leck. Er sucht ein Leck. Und im Deutschen ist das, ich muss mal schiffen gehen. Und dann sagt er, ich sehe gar kein Schiff. Wo? Und guckt sich um. Ich finde, das ist, ich glaube, die bestmöglichste Variante, dieses sehr schwieriges Wortspiel ins Deutsche zu ersetzen.
Ich würde mal gerne wissen, wie sie es in Japan gemacht haben.
Muss man Sushi machen? Keine Ahnung.
Ja, also jetzt wird es aber stereotypisch.
Ja, Entschuldigung. Mir fehlt, manchmal, wenn ich müde bin und mir nichts Besseres einfällt.
Ich meinte jetzt einfach nur vielleicht in einer Sprache, die noch mal ein bisschen weiter entfernt ist von einer.
Weiß ich gar nicht. Wird in Japan synchronisiert? Ja, ne?
Sprache.
Japan ist eins der Länder, das synchronisiert. Das ist immer Deutsch.
Ja.
In der Regel ist also die Standard sind Französisch, Deutsch, Japanisch, ne? Und Spanisch.
Ja.
Das sind immer so die Fragen, damit hast du ja auch einen nicht unwesentlichen Teil der Weltbevölkerung abgedeckt. Ich denke mal inzwischen.
Portugiesisch auch.
Stimmt, wegen Brasilien, genau, stimmt. Das wird auch gerne synchronisiert, stimmt. Ja, und dann so Niederländisch.
Also Italienisch auch. Bin ich mir ziemlich sicher.
Stimmt, weil die sprechen alle auch kein Englisch, ne?
Ja.
Ja. Ja, guck mal, sind doch mehr, als man denkt.
Es kommt immer auf die Größe des Marktes an, ne?
Ja, ja, ja. Und ich finde das immer sehr lustig, wenn dann immer so Leute sagen, wir sind ja so wenige, wenn du das runterbrichst auf die Weltbevölkerung, jeder Hundertste spricht Deutsch, jeder 80. ist ein Deutscher.
Ist so?
Oder ein Deutschsprachiger zumindest. Ja, 8 Milliarden, also wenn du grob rechnest, 8 Milliarden, 80 Millionen Deutsche, ist ja ein bisschen mehr Deutsch, ein paar mehr Milliarden. Und dann, wenn du noch Schweiz und Österreich dazu zählst, also so wenig
aber
sind
die
wir
Hälfte
gar nicht.
Darf, also mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist doch schon Indisch oder Chinesisch.
Ja, ja. Aber trotzdem unterschätzt das mal nicht. Also wir sind gar nicht so klein. Also es gibt sehr, sehr viel so Pizzelsländer. So Vatikanstaat und so, weißt du?
Weil sie haben das auf Latein übersetzt.
In Luxemburg.
Wie dann so Picard dann also in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Energie.
Borkus.
Ja.
Borki.
Ja. Borki XII.
Borki XII. Wie heißt das?
Ja. Borki Ite Domum. Ja.
Sollen wir das erklären, wo es herkommt? Nee, wir lassen das.
Nein.
Auch. Nein, okay. Ich neige immer dazu.
Jetzt kann jeder, der das hier hört, muss. Also, das gehört zum, zum Grundwissen, oder?
Ja, eigentlich schon. Wenn nicht, versucht uns irgendwie zu kontaktieren, wenn ich sehe.
Nein, macht euer Latinum. Kann ich nur jedem empfehlen. Es bringt euch weiter in eurem Leben.
Das ist voll gelogen.
Hallo? Ich, ganz ehrlich, bin wirklich, das ist jetzt kein Scherz.
Hast du ein kleines oder ein großes Latinum?
Ich habe gar kein Latinum. Ich habe Latein dann auf der Uni gehabt.
Ah, okay. Du hast ja sowas Komisches studiert, ne?
Ja, ich habe Geschichte, Philosophie und Politik studiert. Ja. Oder wie man auch sagt, Taxifahren.
Also, okay.
Aber
ja, das ist bei so wie war das auch so bei Sozialwissenschaften?
Ich hätte gerne Latein gehabt, aber ich hätte auch gerne Niederländisch gehabt in der Schule. Aber wir hatten in meinem Jahrgang gab es keinen Niederländischkurs. Ich wohne direkt an der Grenze.
Ja, aber dann weißt du ja auch, dass man in Niederlanden kein Niederländisch braucht, weil die alle Englisch oder Deutsch sprechen.
Ich möchte aber diese Sprache sprechen, weil ich finde auch diese, wie wir Deutschen dann so nach Holland kommen und dann sagen, eine Frikandel bitte. So, und wir selbstverständlich davon ausgehen, dass der.
Ja. Ja.
Ne,
ja, ich bin ja auch im Grenzgebiet aufgewachsen, ich gebe dir völlig recht. Es ist ein bisschen irritierend, dass man einfach auch davon ausgeht, dass wenn du da irgendwie bei Albert Heijn oder so einkaufen gehst, dass die einfach Deutsch sprechen. Und du hast ja, aber das Schlimme ist,
ich habe 4 Jahre meines Lebens Italienisch gelernt.
Ja.
Ich habe noch nicht einmal den Fuß auf italienischen Grund gesetzt.
Warum nicht Italien?
Ja, gute Frage, weiß ich nicht. Ja.
Wobei fairerweise, ich war auch erst einmal in Italien und ich war in Südtirol, da kommst du auch mit Deutsch weiter. Aber ich habe eine Frau, die Italienisch spricht, das hilft.
Ja, aber jetzt noch, um nochmal darauf zurückzugehen. Ich finde tatsächlich, dass Lateinlernen sehr gute Basis ist, sich Wissen anzueignen. Weil auf Latein sehr viel zurückgeht.
Ja, und es ist eine sehr strukturierte Sprache eigentlich. Ist die, wenig so, die hat so wenig so Albernheiten wie Französisch oder so. Da sagst du den Buchstaben da nicht.
Ja.
Und Deutsch ist auch eine Scheißsprache. Sind wir mal ganz ehrlich, Deutsch ist auch eine Scheißsprache.
Da muss ich wirklich sagen, Deutsch mit umfahren und umfahren, das gleiche Wort.
Das ist ein Klassiker, ja.
Aber bedeutet genau das Entgegengesetzte. Ja, ja. Also ganz ehrlich.
Ja, ja, es gibt ja mehrere Reels, wenn andere Leute Deutsch lernen.
Wir möchten Opa umfahren oder wir möchten Opa umfahren.
Ja.
Es ist das Gleiche. Aber es bedeutet genau das Gegenteil.
Oder Interpunktion, komm, wir essen Opa, ne?
Ja, das war doch mal Mark Twain, der doch gesagt hat, der Deutsch versucht hat, Deutsch zu lernen, der gesagt hat, das ist die größte Scheiße, die ich je gemacht habe.
Großartig, ja. Da muss ich an dieses Großartige, hast du bestimmt auch schon gesehen, das Reel mit Werner Herzog, wo er erzählt, dass er kein Französisch spricht, außer
mein
und dann sagt so, das ist mir übrigens mal passiert, ich wurde von Rebellen entführt.
Aber ist halt so geil, wenn du einfach so Werner Herzog dazu fragst, warum ist das so? Und dann Werner Herzog einfach zu so einem kleinen Pizzles-Detail einfach so eine Geschichte erzählen kann,
beziehungsweise dass er irgendwo
gekidnappt wurde.
Die Frage war ja, welche Sprachen sprechen Sie? Und dann will er ja erstmal so, ja, ich spreche gar nicht so viele. Ich spreche Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, aber Französisch mache ich nicht, nur wenn man mir eine Knarre an den Kopf hält. Übrigens, das ist mir mal passiert.
Also, die Ureinwohner haben mich dann auch gefragt, ob sie die Franzosen umbringen sollen.
Und ich die werden so
gesagt,
laut.
Und ich habe gesagt, nein, tun Sie es nicht, ich brauche sie noch.
Ja. Das ist übrigens der geilste Moment, wenn man die Werner, das ist ein totaler Exkurs, den wir gerade machen, das ist der geilste Moment, wenn du die wundervolle Werner Herzog-Dokumentation von ihm selbst siehst, über seine Arbeit mit Klaus Kinski, mein liebster Feind, wenn du irgendwann mittendrin schnallst, dass dieser ruhige, rational wirkende Mann mit dieser sonoren Stimme genauso irre ist wie Klaus Kinski, nur anders.
Ja, ja.
Weil es tut mir leid, einen Film zu drehen, wo man ein Schiff im Urwald über den Berg zieht, indem man ein Schiff im Urwald über den Berg zieht,
ja, ist halt
irre. Ja. Tut mir leid, das ist irre.
Ja, auch überhaupt. Ich meine, dieser ganze Mensch, das ist so, weiß ich nicht. Ah. Diese Skurrilität, die da so zusammenhängt,
ja.
Ne?
Ja.
Großartig. Wahnsinn.
Schade, dass der nie in Star Trek mitgespielt hat.
Das stimmt.
Aber er hat in Rick and Morty mitgespielt. Kommen wir zurück zu der erste Kontakt. Wir haben das Kostümdesign, glaube ich, gelobt. Die neuen Uniformen finde ich ganz toll. Die haben jetzt so neue Uniformen, wo nicht jedes Mal beim Aufstehen dran umgezupft werden muss.
Es muss nicht das Picard-Manöver
ausgeführt werden. Genau, es muss nicht das Picard-Manöver ausgeführt werden. Es ist, Picard hat übrigens dann irgendwann eine sehr schicke Weste auch noch an, damit man, du sagtest, damit man ihn optisch unterscheidet. Ich behaupte, damit er was Körperbetontes trägt, damit man seine Muckis sieht. Um diesen Action-Aspekt zu streichen.
Ja, ich meine, wir haben bei William Shatner ihm auch immer unterstellt, dass jede Szene nur so gestaltet wurde, dass William Shatner das wollte, dass das jetzt so ist. Ne?
Ist das so weit hergeholt, Philipp? Ist das, wenn man die Geschichten von William Shatner kennt, ist das so weit hergeholt?
Nein, ist es nicht.
Wenn man Star Trek 5 gesehen hat, ist Patrick das so weit hergeholt? Dass
Patrick Stewart gesagt hat, ich mache den Film aber nur unter der Bedingung.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, die Set-Designer haben gesagt, hast du den Patrick gesehen? Der ist ja
Maschine.
Das ist eine Maschine. Guck dir mal die Pythons an. Da müssen wir jetzt noch was machen. Hier, schnibbel mal von der einen Uniform die Ärmel ab.
Ja.
Und dann sagt Patrick, es ist ganz schön kalt hier, muss ich mal was runterziehen. Dann hat er diesen roten Pulli an und dann die Weste drüber.
Ja.
Ich find, mir ist noch was aufgefallen, ich finde das Waffendesign nicht cool bei Star Trek.
Ja, hast du schon mal gesagt.
Ja.
Auch da, ich finde in dem Film mit diesen
diese Gewehre vor allem.
Phaser-Gewehren, ja. Wurde es schon besser.
Ja. Es wurde besser, aber es ist immer noch nicht cool.
Aber es ist immer noch nicht so, dass du sagst, boah, geil.
Ja.
Also es ist schon besser als die Waffe, die sie hier Dr. Sorin verpasst hat.
Ja, stimmt.
Die mich echt aggressiv macht, wenn ich die sehe.
Für Kontext bitte Folge 7 hören. Aber tatsächlich ist mir dann noch, dann gab es ja diesen Moment, da haben sie ja wirklich was liegen lassen, wo dann Picard seine Ansprache hält, seine Actionansprache, wir müssen jetzt da raus, wir müssen sie bekämpfen, nimmt dieses Gewehr in die Hand und ich habe gesagt, das wäre so geil, wenn das eine Pumpgun gewesen wäre und jetzt nochmal durchgeladen hätte.
Ja.
Hätte keinen Sinn ergeben im Kontext einer Phaserwaffe, aber es wäre geil gewesen.
Ja, Terminator Picard.
Ja, genau. Es ist halt irgendwo, er verlässt ja so ein bisschen diese philosophischen Pfade und begibt sich dann eben ins Action- und Horror-Genre. Ne? Mit Body-Horror, also ganz klar diese, wenn Data die Haut implementiert wird von der Borg-Königin, um ihn menschlicher zu machen, also quasi eine umgekehrte Borgisierung. Ne? Also normalerweise nehmen sie Menschen und verpassen den ein Mikrochip, ne? so wie Pfizer und so. Und da machen sie es umgekehrt, die nehmen ein Mikrochip und passen da ein bisschen Haut drauf, so. Ne?
Ja, ich glaube, Bill Gates hätte das ganz anders gelöst.
Genau, Bill Gates. Ja. Wobei, ich hab mir den guten Apple-Chip. Ne?
Ja?
Weniger Updates. Leistungsfähiger.
Der sieht einfach nur schöner aus.
Ja, stimmt.
Unter deiner Haut.
Ja, ja. Da sagen immer, wenn ich ein Röntgenbild mache, sagen die immer, boah, ist das ein schöner Chip.
Ja, aber du brauchst ein extra Kabel, um den zu laden.
Ja, stimmt. Brauche ich ein Lightning-Kabel. Und das Ding unter die Haut zu fummeln, das ist eine Arbeit, das glaubst du nicht. Ja. Die neuen haben aber MagSafe, dann kannst du so Magneten hier so.
Ja, genau. Gibt auch die neuen Borgs, Update von den Borgs, auch alles mit MagSafe. Dann kannst du so die Applikationen so da dran pappen an den Armen.
Sieht aus wie so ein Motherboard, dann hast du
gar nicht mehr implantieren.
Ich hab ein Grafikkarten-Upgrade.
Ja, kriegst einfach nur so als Borg, kriegst du einfach nur überall so MagSafe-Anschlüsse und dann geht's ab.
Wird eigentlich geklärt, wie Data sich lädt? Muss der sich laden? Hat der ein Perpetuum mobile als Batterie?
Perpetuum mobile, ja.
Ein Perpetuum mobile. Und hat er einfach eine richtig geile Duracell-Batterie, ne?
Ja, richtig krass.
Richtig geil, wie der Hase.
Ja, Lebensform. So, okay.
Wir werden albern.
Ja, wir sind ja natürlich heute schon sehr viel abgedriftet, also.
Es ist auch schon spät.
Ja. Aber zum Fazit.
Sind wir schon beim Fazit? Wollen wir nicht noch irgendwas loben? Fällt uns nicht noch was ein.
Ja, ich wollte den gesamten Film jetzt gerade loben.
Ja.
Aber wenn du mir das jetzt nimmst.
Nein, tue ich nicht.
Muss ich dich leider assimilieren.
Hey, ich drehe das Mikrofon weg. Dies habe ich gemacht.
Ja. Du kannst das Mikrofon dir noch wie so einen Balken vor die Augen. Ist egal, sieht jetzt keiner. Egal.
Keiner was von
Nein, spricht. Also ich muss sagen, der Film funktioniert auch heute noch ausgezeichnet durch seine Schnelligkeit, durch seine Straightness. Finde ich sehr, sehr schön. Ich finde, dass das tatsächlich der beste Next Generation Film sein könnte. Zwei haben wir noch vor uns.
Mhm.
Aber er ist schon Welten besser als
Sieben.
Treffen der Generation. Ja.
Ich wollte noch was sagen. Das fällt mir gerade ein, weil wir hatten auch, während wir das geguckt haben, hatte ich das gesagt. Das würde ich gerne jetzt nochmal wiederholen. Ich finde, dass der in einer Zeit entstanden ist und mit einem Budget und einer Sorgfalt gemacht wurde, der zu dem, was Tricktechnik angeht, finde ich, mit zu den besten Ergebnissen erzielt. Nämlich eine Mischung aus so wenig CGI wie nötig, weil es sah halt oft noch nicht gut aus, und aber immer noch genug, dass es eben Dinge ermöglicht, die vorher nicht möglich waren, und aber mit viel noch Miniaturen. Also das, was nachher Herr der Ringe, finde ich, fast perfektioniert hat. Oder auch einen Hellboy 2, The Golden Army, die so für mich so tricktechnisch heute noch absolut state of the art und mit das Beste sind, was es gibt. Einfach, weil es diese perfekte Mischung aus CGI ist, das heute vielleicht besser aussehen könnte an einer oder anderen Stelle, aber vor allem viel, viel mit Minifiguren, mit Modellen, mit solchen Dingen.
Ja, und vor allem die Lebensdauer ist sehr viel länger.
Er sieht immer noch, bis auf wenige klitzekleine Ausnahmen, immer noch ganz fantastisch aus.
Ja.
Und es gibt wirklich ganz tolle Shots, zum Beispiel, wenn die mit den Magnetschuhen unterhalb der Enterprise langlaufen, dann gibt's dann, sucht die Kamera so raus und du siehst, wie sie über die Enterprise laufen. Fantastisch. Ganz toll. So, ich gebe dir recht, ich finde ihn auch
es
ganz
toll. Es gibt ein russisches Sprichwort.
Das wäre?
Wenn der Schuh passt, zieht man ihn an.
So ist es. Ich finde auch, bis jetzt ist es der bis jetzt beste Star Trek Next Generation Film, den wir gesehen haben, von den beiden. Ich glaube aber, wenn ich meine Erinnerung nicht trügt, wird es nicht besser. Aber es wird, glaube ich, auch nicht so katastrophal scheiße, wie zum Beispiel der 10. mal gemacht wird. Ich glaube, der wird besser sein, als er. Wir werden ihn besser finden, als er vielleicht gemacht wurde. Auf der anderen Seite hatten wir auch High Hopes bei Teil 7 so ein bisschen, fand ich.
Also High Hopes hatte ich
jetzt. Ja, wir sind schon positiver dran gegangen, als wir dann nachher waren, ne?
Ja.
Okay.
Also ich muss sagen, Treffen der Generation hat im Rewatch ein bisschen gelitten.
Ja.
Den würde ich mir jetzt nicht nochmal angucken wollen.
Ich würde übrigens jetzt dich etwas fragen. Live in diesem Podcast. Wollen wir zum Abschluss der normalen Timeline, es kommt ja noch die Kelvin-Timeline mit Star Trek, Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond, wollen wir dann nicht nur eine Sonderfolge zwischenlegen, sondern zwei Sonderfolgen. In einer ersten Sonderfolge ranken wir alle 10 Star Trek-Filme. Hast du da Bock drauf?
Ja.
Cool.
Können wir machen.
Geil. Und dann schlagen wir uns die Köpfe ein.
Aber unsere Secret-Folge hast du schon mit einberechnet.
Ja, genau. Das wären dann zwei Sonderfolgen quasi. Wir machen 10 Episoden. Also wir machen jetzt noch 9 und 10. Da machen wir eine Ranking-Folge. Da machen wir die Secret-Folge. Das können wir vielleicht auch an einem Abend aufnehmen.
Aber wir sagen noch nicht, was die Secret-Folge sein wird, oder?
Nee. Also du teaserst es alle. Also jeder, der den Film gesehen hat, weiß es längst. Mein Nachbar Wilson weiß es auch schon.
Wir brauchen ihre Hilfe.
Genau, Mr. Monk weiß es auch schon. Genau, aber das, eine kleine Überraschung wird es ja vielleicht noch. Vielleicht gibt es ja Leute, die den nicht kennen. Und dann würde ich tatsächlich vorschlagen, hören wir uns zu Star Trek 9, der Aufstand wieder.
Ja, mal gucken, ob wir danach einen Aufstand machen.
Ja, oder zum Facelifting gehen, eins von beiden.
Oh, ja, stimmt. Ruafo, dieser Name, der bleibt mir noch im Gedächtnis.
Siehst du, den habe ich schon gar nicht mehr im Gedächtnis.
Okay.
Bis dahin, liebe, hat Botox was mit Bock zu tun? Nein, also bis dahin, liebe Freunde, lebt lang und in Frieden.
Das war ja sehr weit hergeholt, so.
Ja, ich weiß, aber es schoss mir so den Kopf.
Botox-Torpedos.
So. Botox. Sie sind besonders effektiv.
Ja.
Tschö.
Okay, dann Widerstand ist zwecklos.